Ich fange mal mit drei Zitaten an. Drei Zitaten von deutscher Politprominenz unmittelbar nach dem Bekanntwerden, nach der Aufklärung dieser Zwickauer Terrorzelle. Diese Zitate stammen von politischer Prominenz. Das erste ist von Merkel, gleich am nächsten Tag hat sie gesagt: Die Mordserie ist eine Schande, das ist beschämend für Deutschland. Das zweite Zitat, das stößt in dasselbe Horn, das ist ein Zitat aus der Bundestagsentschließung zum selben Thema, die von allen Parteien eingebracht und einstimmig verabschiedet worden ist, ein Novum im Deutschen Bundestag, glaube ich. Da heißt es, wir, also das Parlament, sind zutiefst beschämt, dass nach den ungeheuren Verbrechen der NS-Zeit rechtsextremistische Ideologie in unserem Lande eine blutige Spur unvorstellbarer Mordtaten hervorbringt. Und das dritte Zitat fasst so ein bisschen die ersten beiden in so einer Art Quintessenz zusammen. Das stammt von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Maria Böhme. Die hat gesagt, in Deutschland ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit, für Hass und Gewalt. Das Thema, was diese drei Zitate aufmachen, ist offenkundig. Das erste Opfer dieser Taten sind nicht die umgebrachten Türken, sondern Deutschland und Deutschlands Ansehen, behaupten. Wie stehen wir, Deutschland, heißt es, denn nach solchen Mordtaten da? Und wenn das erste Opfer das Ansehen Deutschlands ist, dann beschämt das natürlich auch die deutschen Politiker zutiefst, wenigstens in der ersten Reaktion und ausgesprochen demonstrativ. Die Botschaft dieser Schamorgie prominenter Landesväter und Landesmütter kann man vielleicht aufs erste Mal so zusammenfassen, dass man sagt, diese Zwickauer Landeskinder, für deren Taten wir uns schämen, sind auf eine schiefe Bahn geraten, die zu uns, zu Deutschland, nicht mehr gehört. Nicht gehört, nicht mehr gehört. Das ist so die Botschaft, wenn man das ein bisschen genauer macht, sich ein bisschen genauer anschaut, was da eigentlich der Inhalt und der Gehalt und die Botschaft von Scham ist, dann kommt man noch ein bisschen weit. Ich will das mal kurz machen. Schämen für andere, sowohl im ersten als auch im zweiten Zitat war ja von Scham die Rede. Schämen für andere, das setzt immer so etwas wie eine Art von Intimität mit dem voraus, für den man sich da schämt. So eine Art Gemeinsamkeit. Die Mutter schämt sich für das eigene Kind, wenn das in der Öffentlichkeit sich daneben benommen. In diesem Fall ist die Gemeinsamkeit, ist diese Sorte Intimität zwischen Politikern, die sich da öffentlich schämen, und den Neonazis nichts anderes als das Deutschtum. Das ist ihre Gemeinsamkeit. Das ist ihre politische Intimität, die die Landesväter und Landesmütter mit den Neonazis haben. Das ist die Lebensqualität, müssen wir gegenhalten. Interessant auch nochmal und als Beleg dafür, als noch nicht klar war, dass diese Mordserie auf das Konto von deutschen Neonazis ging, sondern noch allgemein der Tenor vorherrschte, das ist eine Sache, die aus dem türkischen Milieu heraus zu erklären ist, das waren Drogenhändel oder das waren Ehrenmorde oder sonst was, hat sich niemand der Politiker geschämt. Das Fazit dieses ersten Punktes, den man da festhalten muss, heißt also, bei Scham in dem Fall wird diese Sorte Gemeinsamkeit, das Deutschtum, von den Politikern über die kritisierten Taten, über den Ausländerhass der Neonazis gestellt. Wer sich noch erinnert an die RAF-Zeiten, da war es genau umgekehrt. Das sind auch Deutsche gewesen, jüngere Deutsche aus deutschen Familien. Da hat die Politik sich für deren Taten nicht geschämt. Da war es genau umgekehrt. Da war klar, dass die Feindschaftserklärung gegenüber dieser Sorte Politik, diesem Anarchismus, weit über dem stand, was hier noch als das Verbindende vorgestellt wird, das Deutsche. Das hat seinen Grund. Das hat seinen Grund, das ist mein zweites Argument hier, in dem, was den Landeskindern, also diesen Neonazis, da an Ungehörigkeit vorgeworfen wird. Ungehörigkeit, für die man sich schämt. Diese Ungehörigkeit ist nämlich eine, also der Neonazismus, zu dem die Politiker selbst eine ganz bestimmte, die sich schämenden Politiker heute, selbst eine ganz bestimmte Beziehung haben. Die Behauptung heißt nämlich, diese Neonazis haben sich einen Rückfall geleistet. Einen Rückfall geleistet in etwas, was vielleicht früher, 33 bis 45, in Deutschland mal dazugehört hatte, das war Faschismus in Deutschland, aber jetzt, 60 Jahre danach, doch nicht mehr. Das meint Rückfall, da ist doch alles überwunden. Rückfall übrigens auch eine Bezeichnung, in der das, was da passiert, verharmlost wird auch nochmal zugespitzt in der Äußerung, in Deutschland hat sowas doch keinen Platz mehr. Das gehört nicht zu Deutschland, wie die Böhmer sagte. Mein drittes Argument zu der Scham, worin sie so beständig ist, heißt folgendermaßen, wo dieser Rückfall öffentlich, ja weltöffentlich geworden ist, da muss schon ein überzeugendes, glaubwürdiges, öffentlich, weltöffentlich vorgetragenes Dementi her. Und was ist da, weiß die Politik natürlich sofort, überzeugender, glaubwürdiger als die Zurschaustellung von tiefster moralischer Betroffenheit, in dem Fall Scham. Und wo das von der Politik zur Schau gestellt wird, da gilt das dann schon und da ist das schon, dann fast die halbe Bewältigung dessen, was da passiert ist. Und damit prallt dann auch jeder Verdacht Deutschlands, jeder Verdacht des Auslands oder jeder Verdacht von anderen linken Gruppen. Deutschland hätte das Dritte Reich eben doch nicht bewältigt. Deutschland sei mal wieder auf dem Weg in ihre Vergangenheit, egal ob das jetzt nur als diplomatischer Angriff gemeint ist oder ernst gemeint ist. Dieser Verdacht prallt bei dieser Sorte glaubwürdiger Demonstration moralischer Betroffenheit als Scham ab. Der Herr Erdogan, der gleich sich gemeldet hat, der soll sich da bloß zurückhalten, ist so eine Quintessenz dieses dritten Punktes. Das ist natürlich immer auch von Politik vorgetragen, in dem Zusammenhang nichts anderes als berechnend vorgetragen. Berechnend auf diese Wirkung nach außen, wir sind sauber, jeder Verdacht ist damit zurückzuweisen. Und mein letztes Argument dazu, mit dieser moralischen Betroffenheit übernimmt natürlich die Politik, wer auch sonst, die moralische Verantwortung für diesen mörderischen Rückfall, in Anführungszeichen, von diesen drei Landeskindern nebst Umfeld. Wir, sagen sie damit, wir sind zuständig, niemand sonst. Und sie sagen, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wozu haben wir denn auch lauter dafür zuständige Sicherheitsdienste? Fazit dieses letzten Punktes, wo die politische Verantwortung reklamiert wird, in der Äußerung von Scham. Ab sofort geht es darum, Schuldige zu suchen, dafür, für das, was da passiert ist, Schuldige zu suchen und ich hänge dran, statt Ursachen zu ermitteln. Also Scham ist nicht der Übergang zu der Frage, warum gibt es so etwas überhaupt? Wie ist denn das zu erklären, dass so ein mörderischer Hass, so eine mörderische Ausländerfeindlichkeit in Deutschland existiert und sich ja nicht nur in den Taten dieser Zwickauer Zelle geäußert hat, sondern wie im linken Antifa-Lager nachgerechnet seit 1980, 180 Tote produziert hat. Davon, von der Frage, wie erklärt sich so? Nichts. davon, wie übrigens auch schon nicht anlässlich der vorangegangenen bekannt gewordenen Anschläge Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen, Rostock, Mölln, Solingen und so weiter. Stattdessen, wie gesagt, das Aufmachen der Schuldfrage. Wer ist schuldig? Wer hat da versagt? Klare Sache, wer schon? Deutsche Sicherheitsdienste. Dafür noch zwei Zitate und dann bin ich auch in meiner Einleitung durch und erkläre, was ich jetzt im Einzelnen darstellen will. Die Zitate, meine Zitate 4 und 5, das erste wieder von der Integrationsbeauftragten Wömer. Ich bin zutiefst bestürzt davon, dass offenkundig rassistisch motivierte Serientäter jahrelang in Deutschland unbehelligt Verbrechen begehen konnten. Welche Rolle spielen denn dabei uns die Sicherheitsbehörden? Klarer Hinweis auf das, wo sie das Versagen ansehen. Und das letzte Zitat stammt gleich von dem Chef des Verfassungsschutzes selber, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Fromm, der sich der von einer Niederlage der Sicherheitsbehörden gesprochen hat. Und das Argument, dass es gerät fast in die Nähe von einem nationalen Sicherheitsrisiko, nicht widersprochen hat. Irgendwie schämt er sich auch ein bisschen für das Versagen seiner Behörden. Das ist auch dann sowas wie das zweite Opfer. Das erste Opfer deutsches Ansehen, das zweite Opfer die deutsche Staatssicherheit bei so einem Versagen der hiesigen Behörden. Da muss man ja befürchten und die Presse, allen voran mein Lieblingsjournalist Frankl, hat es dann auch gleich ausgeplaudert, die nationale Sicherheitsfrage ist in Gefahr, wir haben eine Staatskrise. Die Klage wird ergänzt um den Hinweis auf einen Verdacht, den man früher nur aus linkem, aus antifaschistischem Mund hören konnte, nämlich den Hinweis, dass dieses Versagen läge daran, dass die Sicherheitsdienste, die hiesige Stasi, auf dem rechten Auge blind sei. Hat sich inzwischen als ein Urteil oder als ein Verdacht bis in die Politik hinein fortgesetzt, früher immer dementiert und bis als Spinnerei der Antifas behandelt. Beiden Befunden, die ich jetzt vorgestellt habe, dem Befund, so etwas, dieser Ausländerhass, dieser mörderische Ausländerhass gehört nicht zu Deutschland, das ist ein Rückfall in überwundene Zeiten, und auch dem anderen Befund, da handelt es sich um ein Versagen der Sicherheitsbehörden, soll widersprochen werden. Mein erster Teil wird heißen, doch, das gehört, dieser mörderische Ausländerhass, gehört zu Deutschland, nichts Rückfall in Überwundenes. Aber gleich am Anfang vorweg aufmerken, die Behauptung heißt nicht, es handelt sich dabei um eine typisch deutsche Besonderheit. Nein, das werde ich versuchen nachzuweisen, so etwas gehört zu jedem modernen kapitalistischen Nationalstaat und deswegen auch zu Deutschland. Das wird mein erster Teil sein. Mein zweiter Teil wird sein, dass man auch das Urteil über das Versagen der Sicherheitsbehörden so nicht stehen lassen kann. Zumindest ist mal ein bisschen genauer zu prüfen, ob das Urteil Versagen eigentlich den Umgang mit dieser Mordserie trifft. Und gleichfalls ist zu prüfen, was von dem Urteil Rechtsblindheit zu halten ist. Rechtsblindheit ja auch als Grund für das Versagen angegeben. Beides muss geklärt werden. Und ich werde am Schluss meines Teils 2 die Konsequenzen, die die Politik aus diesem Versagensurteil gezogen hat, anschließen. Zu meinem Teil 1. Von wegen dieser mörderische Ausländerhass hat mit Deutschland, mit modernen, demokratischen, kapitalistischen Nationalstaaten nichts zu tun. Mal ganz simpel angefangen. Dieser mörderische Hass der Ausländer, des NSU basiert auf der Sortierung von Menschen nach In- und Ausländern. Na klar, wenn es diese Sortierung nicht gäbe, gäbe es keinen Hass auf Ausländer, weil es ja die Ausländer nicht gäbe. Dieser Hass setzt also die allererste politische Menschensortierung, die jeder Staat vornimmt, mit der jeder Staat auf der anderen Seite auch konfrontiert ist, voraus. Diese Sortierung muss der NSU nicht erfinden, er bezieht sich auf sie. Und zwar wie? Wie bezieht er sich auf sie? Die Sortierung wird gleichgesetzt mit einer Sortierung nach Gut und Böse. Ausländer sind für diese Neonazis hierzulande, also zwischen den Inländern, nicht nur fehl am Platze, sie halten die Anwesenheit der Ausländer hierzulande vielmehr für gefährlich. Und zwar insofern, sie die deutsche Art, die Art des Inländers untergraben und damit die deutsche Volksidentität zerstören. Das ist ihr Befund. Und diesen Befund haben sie mit ihrem mörderischen Treiben umgesetzt. Meine These dazu lautet, dieses Urteil des NSU, inklusive der daraus folgenden Praxis, ist im Kern in der genannten staatlichen Sortierung zwischen In- und Ausländern bereits eingeschlossen. Die ist nämlich ihrem Gehalt nach, auch ihrem Zweck nach, alles andere als eine harmlose Angelegenheit. Ich betone nochmal, wohlgemerkt im Kern. Man weiß, dass diese Sortierung alle möglichen Formen annehmen kann, neben den Nazimorden, neben dem Abfackeln von Asylantenwohnheimen, neben der gewaltsamen Ausgrenzung und Abschiebung von Ausländern im Rahmen der demokratischen Ausländerpolitik gibt es auch umgekehrt, weiß man, Anwerbung von Ausländern, ihre Benutzung im Inland, gibt es Integration von Ausländern, ja Eindeutschung sogar, und es gibt umgekehrt die Aufforderungen, die hiesigen Bürger von ihrer zumindest praktischen Feindlichkeit zu lassen und tolerant zu sein. Allerdings, sage ich gleich vorweg, das werde ich nachher zeigen, auch diese letzten Abteilungen des Umgangs mit der Sortierung an Inländer, Ausländer ist alles andere als harmlos und keineswegs so menschenfreundlich, wie sich das zunächst im Kontrast zu den Mordtaten des NSU ausnimmt. Nochmal, was ich also jetzt beweisen werde, ist im Kern...
Ich bin mal jetzt gespannt, ob der Beweis auch vorher den Mords, den Sie bisher haben.
Da muss man ein bisschen Geduld haben, das werden 10 Schritte sein und die soll man sich dann mal anhören und dann kann man nachher drüber streiten. Wie gesagt, ich will das in 10 Schritten begründen. Mein erster Schritt heißt, was macht eigentlich einen Menschen zum Inländer und einen anderen Menschen zum Ausländer? Frei wählen kann man sich die Staatsbürgerschaft nicht. Die Staatsbürgerschaft von allen, die hier sitzen, bekommt der Mensch nach Maßgabe staatlicher Gesetze verpasst, nach Maßgabe von Staatsbürgergesetzen. Kaum auf der Welt, noch keines Gedankens fähig, schweige denn des klaren Gedankens, ist der Mensch schon angehender Bürger eines ganz bestimmten Staates. Der Staat fragt weder ihn, wie auch, noch seine Erzeuger, ob sie das wollen, ob sie diese Staatsbürgerschaft wollen. Er bietet ihnen auch nicht an, die Staatsbürgerschaft auszusetzen, bis sie groß sind und zu urteilen fähig, um sich dann selbst zu entscheiden. Nichts davon. Nach Maßgabe ihrer Gesetze dekretiert die jeweilige Staatsgewalt: Du gehörst zu mir, ihr gehört zu mir, ihr seid als Kind deutscher Eltern meine Staatsbürger. Das heißt, zunächst mal sind die Leute, ich bin ja in These 1, pur Objekte des Zugriffs des Staates. Staatsbürgerzuschreibung ist also ein Gewaltakt. Gegen den ist erstmal nichts zu machen und gegen den macht auch niemand was, weil er ihn für das Selbstverständlichste von der Welt hält. Allen Bürgern hierzulande, allen Inländern ist es völlig selbstverständlich, dass nicht ihr Wille über ihre Staatsbürgerschaft entscheidet. Alle Menschen, dann zusammengefasst, die mit der gleichen Staatsbürgerschaft versehen sind, bilden dann das Staatsvolk, bilden dann genauer gesagt sein Staatsvolk. Und das Sein ist ernst zu nehmen, er nimmt es wenigstens ernst, der Staat. Mein zweites Argument. Weshalb und wofür verfährt der Staat, wie in These 1 behauptet? Weshalb sorgt er, unabhängig vom Willen der Leute, dafür, dass eine größere Menschensammlung als Volk, als Inländervolk zusammengefasst, ihm subsumiert ist? Das hat seine Gründe. Der Grund heißt abstrakt benannt, der Staat ordnet sich dieses Volk unter als Grundlage und Mittel seiner Macht und der Zwecke, die er mit dieser Macht durchsetzen will. Mit der Herrschaft über Land und Leute, Land ist dann genauer Staatsterritorium und Leute sind jetzt eben das Staatsvolk. Mit der Herrschaft über Land und Leute verfolgt er dann seine bestimmten nationalen Zwecke. Hierzulande bestehen sie, das will ich nicht weiter ausführen, in solchen Geschichten wie Reichtum in Form von kapitalistischem Wachstum zu befördern und dafür, für dieses Wachstum und darüber in der Welt ein gewichtiges Wort mitzusprechen, was die Belange anderer konkurrierender Staaten anbelangt. Dafür braucht der Staat das Volk und setzt es in allen Untergliederungen, die zu einem kapitalistisch bestimmten Volk dazugehören, Untergliederungen nach Arbeitern, Unternehmern, Grundbesitzern, Hausfrauen, Professoren, Politikern, Journalisten, Soldaten und so weiter, entsprechenden Untergliederungen für Wachstum auf seinem nationalen Standort und für seine hegemonialen Ziele an. Und genau deswegen kann es auch nicht zulassen, dass Leute einfach nach ihren Vorstellungen sein Territorium, sein Staatsterritorium bevölkern oder verlassen. Und deswegen kann das auch nicht zulassen, dass die Leute, die hier leben oder hier leben wollen, beschließen, nach ihrer Fasson selig zu werden. Das schließt was ein. Das schließt ein, dass er ein Staatsvolk braucht, das nicht von sich aus für seine Zwecke tauglich ist. Das muss erst noch tauglich gemacht werden. Und zwar nach Masse, Zusammensetzung und Qualität. Und zu der Qualität gehört, dass der Staat alle, die zum Volk dazugehören, auf seine Zwecke verpflichtet. Jedermann, der zum Volk gehört, wird auf diese Zwecke verpflichtet. Das heißt, sie haben ihr Leben so zu organisieren, dass sie dabei den Zwecken des Staates folgen. Wie sieht das aus? Erstmal negativ formuliert. Als Inländer dürfen sie sich nicht einfach ausklinken, dürfen nicht einfach beschließen, ich mache nicht mehr mit. Schon gar nicht ist es hierzulande erlaubt, es kommt viel zu selten vor, in hiesigen Verhältnissen den Kampf anzusagen. All das ist in Staatsbürgerschaft nicht nur nicht eingeschlossen, sondern verboten. Auch einfach abhauen. Einfach abhauen, aus der Staatsbürgerschaft austreten, das geht nicht so einfach. Selbst dafür braucht es was Doppeltes. Da braucht es erstens die Bereitschaft eines anderen Staates, ihn zu nehmen, ihn als seinen Staatsbürger zu nehmen. Und da braucht es umgekehrt die Bereitschaft des hiesigen Staates, ihn aus seiner Staatsbürgerschaft zu entlassen. Und das macht er bekanntlich nicht, wenn er auf bestimmte Leute nicht verzichten will. Wer an dieser Stelle an die Berliner, an die Mauer denkt, der liegt da nicht so ganz falsch. Das heißt, die Zusammenfassung von Menschen zum Staatsvolk ist also weit mehr als nur die formelle Vergabe eines Passes an sie. Ich warne davor, es auf diese Formalität zu reduzieren. Mit ihrer Einsortierung, das müssten die ersten beiden Punkte deutlich gemacht haben, mit ihrer Einsortierung als Inländer sind diese Bürger in der Art und Weise, wie sie ihr Leben zu organisieren haben, materiell auf die Verhältnisse verpflichtet, die der Staat auf diesem seinen Territorium bis hin zu seinen Landesgrenzen per Gewalt einrichtet und durchsetzt. Nochmal anders gedacht, den Gedanken. Kaum als Kind deutscher Eltern per Gesetz zum deutschen, also zum angehenden Mitglied des deutschen Staatsvolkes erklärt, ist schon festgelegt, was so ein Mensch als Teil des Staatsvolkes zu tun und zu lassen hat. Er hat in dieser ihm vorausgesetzten kapitalistischen Ökonomie sein Leben zu organisieren und hat dabei zurechtzukommen, dass sein Alltag als dieser Inländer von morgens bis abends, vom Anfang bis zum Ende, in so ziemlich jeder Lebensregung von Gesetzen bestimmt ist, von Gesetzen, die ihn nötigen, Achtung vor fremdem Eigentum zu haben, die ihn nötigen, Respekt vor Repräsentanten des Staates zu haben, die ihm auch elementare Sachen wie den Besuch der Schule als Schulpflicht vorschreiben, die ihm sogar die bestimmte Sprache, die er hierzulande sprechen muss, als Amtssprache vorsprechen. Ja, solche elementaren, so einfache Sachen wie den Ortswechsel muss er, das ist ein Gesetz, das muss er angeben, genauso wie die Änderung eines privaten Standes anzugeben ist. Warum das alles, sollte man sich schon mal überlegen. Ein Fazit dieses zweiten Punktes aus Staatssicht hört sich ungefähr so an: Alle, die ich zu Deutschen erkläre, hören auf mein Kommando, sind mir in den Verhältnissen verpflichtet, die ich hierzulande politisch, ökonomisch und sozial eingerichtet habe. Mit diesem Rechtsakt wird also nicht nur Staatsbürgerschaft festgelegt, sondern mit diesem Rechtsakt rekrutiert sich der Staat sein Volk als seine Ressource, als sein Mittel, als das Mittel seiner politischen und ökonomischen Ziele. Und Volk ist dann auch, das muss man sich schon mal klar machen, genau dadurch formuliert, bestimmt. Das ist der erste, meine ich, zentrale Inhalt von dem, was man so lässig Volksidentität nennt. Erster Inhalt von Volksidentität heißt, dass das Volk ein Kollektiv ist, ein staatlich rekrutiertes und staatlich bestimmtes Kollektiv, dessen Identität zunächst mal in nichts anderem besteht als in identischer Staatsbürgerschaft und in der Verpflichtung auf jene Zwecke, die der Staat, der die Menschen zu Staatsbürgern gemacht hat, in seinem Laden verfolgt. Ihr seid Deutsche und als diese Deutschen gehört ihr zum deutschen Volk und seid ihr Teil dieser produktiven Volksgemeinschaft, die hierzulande zu leben hat. Das ist die erste Identität aller Menschen, die hierzulande Staatsbürger sind. Das ist die staatliche Zuschreibung, wohlgemerkt Zuschreibung.